Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich war noch ganz beseelt. Danke euch zwei, das fand ich sehr schön. Das war wirklich Anbetung und hat mich mitgenommen. Das fand ich toll. Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir jetzt für diesen Sonntagmorgen. Danke dir, dass wir in aller Freiheit hier zusammenkommen dürfen und dass dieser Sonntag eine ganz besondere Chance bietet, dir zu begegnen. Das haben wir gerade in den Liedern schon getan und im Gebet. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Und wir wollen bitten, dass dieses Wort in uns lebendig wird. Amen. Ja, die Predigt, die ich heute für euch mitgebracht habe, die habe ich schon im Juni vorbereitet. Und da für diesen Sonntag, der vorgesehen war, wo ich leider eben auch krankheitsbedingt nicht kommen konnte, da war das sozusagen der Text, der für die Perikope vorgesehen war. Das nur so als Info, als Hintergrund. Und eigentlich setze ich diese ganze Geschichte, die ich mitgebracht habe und meine Gedanken, setze ich mit der Frage auseinander, wo ist Gott angesichts der Schlechtigkeit dieser Welt und der Not dieser Welt? Und das ist eigentlich eine Kernfrage, die jedes Glaubensleben, jede menschliche Existenz auch letztlich betrifft. Und in der Theologie, ihr wisst, dass die Theologie für alle Fragen und für alle Gesichtspunkte auch so ein wunderbares Fachwort hat, ist das die Kernfrage der sogenannten Theodizee. Also in der Theologie beschäftigt man sich unter dem Begriff der Theodizee mit dieser Frage. Also, wo ist Gott? Und das betrifft uns ja wirklich auch gerade in diesem Jahr in besonderer Weise mit Blick zum Beispiel auf die Ukraine. Wo ist Gott angesichts von Krieg und Leid? Auch unter anderem in der Ukraine, in der ganzen Welt. Immer wieder stellen wir uns diese Frage. Und diese Frage gehört tatsächlich zu den universellen Fragen der Menschheit und wird auch in der Bibel immer wieder fortwährend gestellt, ist ein roter Faden auch in der Auseinandersetzung der Gläubigen, der Menschen, der Propheten mit Gott. Und es gibt ein sehr prominentes Buch im Alten Testament, was dieser Frage auf eine ganz eigene und eine sehr besondere Art und Weise nachgeht. Und ich gestehe jetzt schon, es ist einer meiner Lieblingsbücher im Alten Testament. Es ist das Buch Jona. Genau, der mit dem Walfisch, Jona. Ihr kennt das von mir. Ich finde, man muss immer wissen, worüber man redet. Deswegen möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, auch in dieses Buch Jona hinein. Und im Grunde, wenn ihr das mal nachlesen wollt, ist das ein ganz, ganz handliches kleines Ding. Es ist so ein Taschenbüchlein innerhalb des Kanons des Alten Testamentes. Und die Geschichte, die wir bei Jona lesen können, die gibt es nicht nur da. Und auch Jona wird nicht nur in diesem Buch Jona erwähnt, sondern es gibt natürlich immer wieder Querverweise auch in der Bibel zu Propheten, zu Personen. Und wir können über den Jona auch an anderer Stelle noch lesen, nämlich im zweiten Königsbuch, 2. Könige 14 und da in den Versen 25 bis 27. Das ist eine spätere Quelle, die dann nochmal Bezug nimmt auf dieses Buch Jona. Historisch einzuordnen ist dieses Buch in die Zeit des 8. Jahrhunderts vor Christus, ein ganz altes Buch, was uns ganz tief mit in die alte Geschichte mit hineinnimmt. Und es ist eine Zeit, in der es eine Supermacht gibt im Vorderen Orient, das ist Assyrien. Assyrien ist die bestimmende Weltzeit zur Zeit Jona und spielt natürlich auch dann in dieser Geschichte eine große Rolle. Und wie es immer und zu allen Zeiten war, war Israel immer so ein Spielball zwischen den großen Machtblöcken seiner Zeit. Und hier zu dieser Zeit steht Israel unter der politischen Herrschaft Assyriens. Und die Hauptstadt Assyriens ist die Stadt Ninive. Und es muss eine Stadt sein von gigantischer Größe. Das erzählt Jona, aber wir wissen es mittlerweile auch aus der Archäologie von archäologischen Ausgrabungen. Und Jona gehört tatsächlich in die Reihe der prophetischen Bücher. Wir kennen ja ganz viele prophetischen Bücher. Und fällt aber mit seiner sehr eigenen Erzählweise auch aus diesen Kanon raus. Es wird dazu gerechnet, es ist stilistisch aber sehr anders als die anderen. Und von daher, wenn wir das lesen, werden wir merken, es ist wirklich wie so eine eigene, in sich geschlossene Geschichte. Man kann es wirklich als Erzählung lesen, ist in seiner bildhaften Sprache auch für Kinder unheimlich gut nachvollziehbar. Und wenn ihr mal Jona googelt im Internet, dann werdet ihr sofort auf eine ganze Reihe von Kinderbüchern, die illustriert sind mit dem großen Walfisch, bla bla bla, werdet ihr stoßen, weil es einfach so bildhaft ist. Ich persönlich lese Jona aber noch mit einem anderen Auge, nämlich dem Auge der Satire. Ich finde es auch wirklich sehr satirisch und kann dem auch ganz viel Humor entnehmen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Bevor ich jetzt mit unserem eigentlichen Text einsteige, ist es immer interessant zu hören, das ist ja, wenn man so auch so Serien liebt oder sowas, dann geht es immer darum, was bereits geschah. Wir fangen gleich an mit dem dritten Kapitel. Und da sind wir schon in der zweiten Berufung des Jona. Und deswegen die Frage, was ist vorher passiert? Das erste und das zweite Kapitel, also die ersten beiden Kapitel, die berichten nämlich schon von der ersten Berufung des Jona. Gott spricht also zu Jona, seinem auserwählten Propheten, und er soll für Gott nach Ninive gehen und dort Gottes Botschaft verkündigen. Und Jona macht die Biege. Jona sagt also, lieber Gott, alles schön und gut, aber ich verpiss mich jetzt lieber mal. Und er flieht in den äußersten Westen. Ninive ist im Osten. Und Jona sagt, ich mach die Biege und fahre den weitesten Weg weg von da, wo ich eigentlich hin soll. Er flieht in den äußersten Westen nach Tarsus, was im heutigen Spanien liegt. Das ist das Ende der Welt aus israelischer Sicht in der Zeit. Die Idee ist, möglichst weit weg von Gott zu kommen, und er scheut dabei noch nicht mal den Weg über das gefürchtete Meer. Für die Israeliten in der Zeit und auch für die biblische Sprache und die biblische Gedankenwelt in der Zeit ist das Meer nicht so wie für uns. Oh, Sunshine, Reggae, Beach, oh, schön schwimmen, surfen, segeln. Also ein Ort der Entspannung und des Urlaubs, sondern es ist ein Ort des Unheils und des Todes. Also Israeliten scheuen das Meer, und wenn das Meer irgendwie vorkommt, dann ist das immer ein Ort so, der ist unheimlich. Da will man eigentlich nicht hin. Und Jona erlebt auch genau das. Er erlebt diese unheimliche, diese zerstörerische Seite des Meeres. Er gerät in einen Sturm mit seinem Boot, wo er sich versteckt hat. Und er verkriecht sich dann während des Sturmes ganz, ganz tief im Bauch des Schiffes und stellt sich tot. Nur die Mannschaft merkt natürlich, dass hier irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Und sie kommen ihm schließlich auf die Spur, dass er vor Gott flieht und als Flüchtling sozusagen an Bord ist. Was machen sie? Er bekennt sich und sie werfen ihn über Bord. Das ist dann die Geschichte mit dem Walfisch. Und das Meer beruhigt sich und die Matrosen und der Kapitän des Schiffes bekehren sich auf der Stelle und merken, wow, hier ist was ganz Großes in Gange und dem können wir uns nur unterwerfen. Und sie bekehren sich, ja, auf der Stelle. Jona hingegen landet von dem Bauch des Schiffes, was da schon der tiefste Punkt ist, noch viel tiefer im Meer, eigentlich an einem wirklichen Todesort. Und es heißt hier in der Geschichte im Bauch eines großen Fisches. Da steht übrigens gar nichts von Wal, sondern einfach nur ein großer Fisch. Sehr bildreich und so weiter. Und dieser Todesort im Bauch des Fisches, der währt 3 Tage lang, und dann wird Jona von diesem Fisch wieder zurück zum Land gebracht. Und damit sozusagen nach 3 Tagen, ihr merkt schon, da gibt es wieder so eine Symbolik, eine Zahlensymbolik, nach 3 Tagen wird er wieder ans Land gespuckt von dem Fisch und kehrt sozusagen vom Tod zurück ins Leben. drei Tage und so weiter. Diese Jona-Geschichte wird dann später nochmal in Bezug auf Jesus und die Auferstehung Ostern wieder erwähnt. Also da nimmt die Bibel dann wieder Rückbezüge, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Jona hat diese tiefe existenzielle Erfahrung gemacht mit Gott, hat eine neue Chance bekommen und tatsächlich zurück im Leben, zurück am Land, beruft ihn Gott erneut. Und nun kann er nicht mehr kneifen. Er begibt sich nun in den äußersten Osten. Also ne, erst Tarsus, äußerster Westen, jetzt äußerster Osten, da wo er eigentlich hin soll. Nach Ninive, und zwar mitten in die Hauptstadt des Feindes Israels, um dort als Prophet Gottes das Gericht Gottes über diese böse, böse Stadt anzukündigen. Und das ist nun der Text, der uns im Juni in der Perikope vorgegeben war. Ich lese aus Jona 3 die Verse 1 bis 10. Zum zweiten Mal sagte der Herr nun zu Jona: Geh nach Ninive, der großen, weltbekannten Stadt, und rufe dort aus, was ich dir aufgetragen habe. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war so ungeheuer groß, man brauchte 3 Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein, dann stellte er sich hin und rief: Nur noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive wandten sich Gott zu und setzten ihre Hoffnung auf sein Erbarmen. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Trauerschurz an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Trauerschurz an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen: Hört den Befehl des Königs und seiner Minister, niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen trauern und laut zu Gott rufen. Jeder soll hören, Unrecht zu tun, soll aufhören, Unrecht zu tun und soll sein neues Leben anfangen. Vielleicht lässt sich Gott so umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Wahnsinnsgeschichte. Stellt euch vor, oder stell du dir vor, du wirst berufen von Gott, geh nach Moskau, mitten auf den Roten Platz und sage: Hört auf mit diesem Krieg. Und ein Herr Putin sagt: Oh ja, das ist wirklich schlimm. Wir gehen jetzt in Sack und Asche. Das ist wohl die Geschichte, die hier steht. Und es passiert dieses Wahnsinnswunder. Das ist der Feind Israels. Und da tritt ein Prophet aus, der quasi im Namen des Gottes spricht, der schon längst unterjocht ist. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit waren das nicht nur Kriege zwischen feindlichen Armeen, zwischen feindlichen Ländern, sondern es waren auch immer Kriege zwischen feindlichen Religionen, feindlichen Göttern. Und wenn du siegreich warst, war dein Gott siegreich und der andere Gott war unterlegen, auch hier. Und trotzdem beugt man sich diesem Gericht und tut Buße. Unglaublich. Und Jona? Aus menschlicher Sicht hätte man ihn auf der Stelle verhaftet und umbringen lassen. Jemand, der so eine unverschämte Botschaft in dieser Öffentlichkeit von sich gibt. Einer feindlichen Macht mit dem Untergang zu drohen und dann noch durch einen fremden Gott, der sich im politischen Konflikt als schwach herausgestellt hat, gleicht
einem Todesurteil. Aber es passiert das Wunder. Ninive bekehrt sich und witzig ist hier vom König bis zur Kuh. Das heißt, diese Bekehrung ist so umfassend, dass es die gesamte lebendige Welt umschließt. Auch Kühe und Schafe sollen fasten und Kühe und Schafe sollen sich bekehren. Also das ist total verrückt. Und da merke ich so diese Satire auch des Textes, wie umfassend das gemeint ist. Und, nächster satirischer Gedanke, König und Schaf, König und Kuh werden so in einem Satz genannt. Das heißt, der Blick Gottes ist ein sehr, sehr anderer als der menschliche Blick. Der sieht sich so auf einer Ebene. Sehr, sehr böse Satire, die hier in der Bibel verfasst worden ist. Ninive bekehrt sich vom König bis zur Kuh. Man tut umfassend Buße und nimmt das Gerichtswort an. Und Jona? Jona erlebt das Wunder und sieht sich in seiner Todesangst zum zweiten Mal von Gott gerettet. Und natürlich das Naheliegende. Jona selber ist voll des Lobes für seinen Herrn. Er bricht in Lobgesang aus. Er ist voller Dankbarkeit. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber genau das passiert nicht. Nichts dergleichen. Dieser Jona, der hadert mit Gott, weil dieser Gott so barmherzig ist. Er ist stinksauer mit seinem Herrn. Er selber hätte Ninive lieber in Schutt und Asche gesehen. Und nicht in Sack und Asche und in Umkehr und in, ja, im Neuanfang. Jona ist nicht nur ein Prophet wider Willen, er ist, so wie wir das im Kölschen sagen, er ist eine fiese Charakter, würde ich sagen, im Kölschen. Er ist ein fieser Kerl. Er ist unbarmherzig, er ist freudlos. Er streitet mit Gott und wirft ihm seine Barmherzigkeit vor und zieht sich schließlich schmollend in den Schatten eines Rizinusstrauches zurück. Seine Enttäuschung über diesen barmherzigen, über diesen liebevollen, über diesen gnädigen Gott ist so groß, dass er am liebsten selber sterben möchte. Ich bin lieber tot als Prophet dieses barmherzigen Gottes zu sein. Und dann geht es in das vierte Kapitel weiter. Und ich habe es mal überschrieben. Kleiner Wurm, großer Strauch oder auch kleine Ursache, große Wirkung. Der Rizinusstrauch wird auch genannt der Wunderbaum. Und es lohnt auch hier ins Detail zu gucken. Der Wunderbaum. Im Hebräischen steht hier ein anderer Begriff, der heißt, das muss ich ein bisschen gucken, weil er so ein bisschen kompliziert ist, Kigajon heißt diese Pflanze. Und es ist tatsächlich aus dem hebräischen Text nicht ganz sicher, welche Pflanze hier eigentlich gemeint ist. Und in der ersten Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische, der sogenannten Septuaginta, ist diese Pflanze tatsächlich gar nicht mit Rizinus übersetzt worden, sondern da steht Kürbis, also ein Kürbis, ein großer Kürbisstrauch. Und in der Tat, in der Antike war dieses Motiv, also in der frühen Christenheit Antike, war dieses Motiv und diese Jona-Geschichte schon so populär, dass wir sie an vielen, vielen Kunstwerken finden. Es gibt Steinsarkophage, es gibt Elfenbeinschnitzereien, Miniaturmalereien dann im frühen Mittelalter, wo überall diese Jona-Geschichte vorkommt, weil die einfach so eindrucksvoll ist und so bildreich. Und da sitzt der Jona immer unter einer Kürbislaube. Also da merken wir schon die besondere Übersetzung, die dann in die Kunst gerutscht ist. Interessant ist aber, wenn wir uns nochmal auf diesen Rizinus konzentrieren, ist, dass diese Pflanze tatsächlich eine sehr schnellwüchsige Pflanze ist, die innerhalb von 3 bis 4 Monaten bis zu 6 Metern wachsen kann. Also es ist gar nicht so eine Pflanze, die man so aus dem Ärmel geschüttelt hat, könnte auch was anderes sein, sondern das passt biologisch botanisch ganz gut. Und der Name Wunderbaum, der heute noch immer überall vorkommt für den Rizinus, der gründet sich tatsächlich auf dieser biblischen Geschichte, auf der Jona-Geschichte.
Ja, und Kenner der Jonas-Geschichte wissen natürlich, wie diese Geschichte ausgeht. Und ich sage es jetzt schon, jetzt spoilere ich so ein bisschen, die geht nämlich gar nicht aus, sondern die endet mit einem offenen Ende. Diese Jonah-Geschichte ist eine Geschichte voller Zeichenhandlungen. Wir haben einmal den großen Fisch, ja, das größte, das unheimlichste Tier, was man sich damals in der hebräischen Welt, Gedankenwelt so überhaupt vorstellen kann. Und dem kleinen Wurm, das kleinste, das unwesentlichste, was man sich denken kann. Kleiner Nebengedanke, man hat lange Zeit gedacht, dass diese Geschichte wirklich so eine Fabelgeschichte ist, weil dieser Rizinus die Eigenart hat, dass der pflanzeneigene Gifte hat. Er ist extrem giftig. Es gibt eigentlich gar kein Tier, was diese Pflanze überhaupt irgendwie anfrisst oder annagt. Der ist quasi geschützt durch sein eigenes Gift. Also da ja Bibel, Märchen, bla bla bla. Aber mittlerweile hat man irgendeine Made hat man entdeckt. Das ist das einzige Tier, was diesen Rizinus tatsächlich schädigen kann. Es gibt diesen Wurm in der Tat. Ist aber jetzt vor kurzem erst entdeckt worden. Nebengedanke. Also diese Zeichenhandlung, der große Fisch, der kleine Wurm und so weiter, machen uns schon deutlich, wie wir das Jona-Buch bis heute zu lesen haben. Es ist eine universale Geschichte, eine universale Erzählung, die uns auf satirische Weise von der Barmherzigkeit Gottes und von der menschlichen Hartherzigkeit und vom geistlichen Unverstand der Frommen berichtet. Der Dialog zwischen Gott und Jona überrascht durch eine freche Ehrlichkeit und Direktheit von menschlicher Seite, die wir in dieser Form sehr selten in der Bibel finden. Und ich lese hier aus dem 4. Kapitel die Verse 1 bis 4. Wir erinnern uns, Gott rettet und verschont Ninive, er nimmt diese Umkehr und die Buße an. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Güte und Erbarmen, du hast Geduld mit den Menschen. Deine Liebe hat keine Grenzen. Du lässt dich immer wieder umstimmen und machst deine Drohung nicht wahr. Herr, ich mag nicht mehr weiterleben. Ich möchte am liebsten tot sein. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Ja. Ein bemerkenswerter Dialog. Da wirft ein Prophet seinem Herrn vor, dass er zu barmherzig ist und Gott zerschmettert ihn nicht und sagt ihm, du bist so dreist, wie kannst du dir überhaupt die Dreistigkeit herausnehmen, mit mir so zu rechten? Nein, er geht auf ihn ein, liebevoll immer noch und nimmt ihn immer noch auch ernst in seiner Unverschämtheit. Und schließlich kommt die finale Antwort Gottes, die dann auch in das offene Ende dieser Geschichte führt. Und die finden wir wenige Verse weiter, im 4. Kapitel, die Verse 9 bis 11. Aber Gott fragte ihn, und es schließt im Grunde an diese Frage an, im Vers 4, hast du ein Recht dazu wegen dieser... Davor war noch die Geschichte, dass die Pflanze dann von dem Wurm befallen wurde und eingegangen ist. Und dann war Jona wieder voll des Zorns und der Verurteilung Gottes. Die schattenspendende Pflanze ist kaputt und so weiter. Zeichenhandlungen. Jetzt sagt Gott, aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich so zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links noch nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh? Und damit hört die Geschichte auf. Offenes Ende. Die Botschaft des Jona-Buches ist damit extrem unorthodox. Menschen der entferntesten Gegenden und Kulturen in West, wir denken an die Matrosen, den Kapitän auf dem Schiff, und Ost, die Einwohner von Ninive, sind sensibler für Gottes Wort als der fromme, der auserwählte Prophet. Und sie hören nicht nur, sondern erkennen den Gott Israels als ihren persönlichen Gott an. Jonas persönliches Schicksal bleibt dabei offen. In seinen letzten Worten bleibt die Auflehnung gegen Gottes Handeln. Dieses offene Ende richtet sich in erster Linie an die Frommen, für die Jona exemplarisch steht. Es konfrontiert sie mit einem Gott, der einerseits das Unrecht sehr klar zur Kenntnis nimmt, dem andererseits aber das Schicksal der Menschen nicht egal ist. Historische Anmerkung: Diese Buße hat nicht lange gehalten in Ninive und in Assyrien. Und wir lesen dann später in der Bibel, dass Assyrien 100 Jahre später untergehen wird, im Jahre 612, und eine nächste Großmacht sozusagen das Weltgeschehen in die Hand nimmt. Im Jona-Buch agiert Gott als souveräner Herrscher über die gesamte Schöpfung. Er herrscht über Mensch, Tier und Pflanzen, und alle drei, vor allem auch Tiere und Pflanzen, sind zentrale Werkzeuge seines Handelns. Der große Fisch, der kleine Wurm, der Rizinusstrauch. Gottes Heilsgeschichte vollzieht sich dementsprechend unter Berücksichtigung aller Völker und Geschöpfe vor der Realität einer gefallenen Schöpfung. Unsere Hartherzigkeit und Unversöhnlichkeit sind Symptome einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Und hier ruft uns das Jona-Buch zur Umkehr und zur Buße auf, zurück zum barmherzigen Gott, dem an unserem Leben und an unserem Wohlergehen gelegen ist. Auch wenn die Schöpfung gefallen ist, Gott herrscht immer noch über diese gefallene Schöpfung. Ich komme zum Schluss. Das Jona-Buch konfrontiert uns mit biblischem Humor, der uns in dieser Form überraschen mag. Und ich bin so ein Typ, ich habe immer so sofort Bilder im Kopf und ich liebe auch Filme. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wenn ich dieses Jona-Buch verfilmen sollte, wer wäre mein Lieblingsschauspieler für die Jona-Figur? Und mir ist sofort einer eingefallen. Welchen Komiker könnte ich mir für die fiktive Rolle eines Jonas vorstellen? Und ich denke sofort an Mr. Bean, an Rowan Atkinson. Ihr kennt ihn in der Rolle des Mr. Bean. Ein kindischer, neugieriger und egoistischer Sonderling, der im Alltagsleben vom Pech verfolgt zu sein scheint. Dabei entdecke ich, wenn ich mir diesen Jona genau angucke, durchaus auch Wesenszüge bei mir selber und in mir selber, und das lässt mich ein wenig erschrecken. Ich teile gelegentlich auch Jonas Ärger über Gottes Güte und decke immer mal wieder diesen Jona-Wurm, habe ich jetzt erfunden, diesen Jona-Wurm in mir. Missgunst, Neid, das sind alles so Eigenschaften, die ich gar nicht mag, die ich aber kenne bei mir und die genau diesen Jona-Charakter sehr gut kennzeichnen. Paulus erteilt uns im Römerbrief Nachhilfestunden in der praktischen Umsetzung von Gottes Barmherzigkeit. Und so können wir lesen in Römer 12, in den Versen 17 bis 21, was Paulus dazu sagt. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Vergeltung und ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und so barmherzig Gott auf mich und auch auf dich schaut, so darf ich selber auch ein Stück weit Barmherzigkeit mit meinem geistlichen Unvermögen üben und barmherzig mit mir umgehen. Humor und das Vermögen, über meine Unzulänglichkeiten auch selber mal lachen zu können, ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel zur Barmherzigkeit. Amen.